Für Worte. Schauen wir mal. Du hast ja gesagt, ich habe mir Gedanken gemacht und trotzdem betest du, dass ich auch gute Worte finde. Also mal gucken, ob meine Gedanken auch zu guten Worten werden. Ich bin da aber ganz zuversichtlich, dass uns das gemeinsam gut gelingt. Predigen heißt für mich eben auch immer, dass es uns alle betrifft. Nicht ich will euch jetzt irgendwas erzählen und dann dürft ihr das mitnehmen und sagen, Daniel sagt, sondern das, was ich heute spreche, darf etwas auslösen. Und vielleicht gehst du mit einer Frage mehr raus, vielleicht gehst du mit einem Aha, mit einer Erkenntnis raus, oder du gehst auch mit einem, boah, nee, sehe ich ja ganz anders raus. Auch das ist okay, es arbeitet an uns, darfst du mir auch gern Rückmeldung zu geben. Wir sind unterwegs in einer Predigtserie, die Debo und mir schon sehr lange auf dem Herzen liegt. Und wir hatten bisher drei Fragen. Die erste war, wo bist du? Abgeleitet von Adam, ist die Frage, die Gott Adam stellt. Was hast du in deiner Hand? Das fragt Gott Mose. Letzte Woche, was siehst du? Das war die Frage an Jeremia. Und heute, was sucht ihr? Beziehungsweise, was suchst du? Auf uns persönlich runtergebrochen. Wir schauen uns heute einen Text aus dem Neuen Testament an. Und ich möchte diese Frage dann ein bisschen mit euch auspacken. Aber zum Einstieg machen wir es wieder etwas interaktiver. Ich dachte mir, wir können ja mal überlegen, was sucht der Mensch eigentlich im Allgemeinen? Und ich habe mal einfach 6 Zeitabschnitte aufgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut lesen könnt, aber ich habe mal überlegt, angenommen, man hätte 6 Zeitabschnitte. Ich sage nicht, dass man es genauso einteilen muss, aber einfach, um so ein bisschen mal ins Nachdenken zu kommen. Angenommen, man hat so 6 Zeitabschnitte. Was hat die Menschheit im Allgemeinen in jeweils diesem Zeitabschnitt gesucht? Könnt ihr ja mal kurz überlegen. Ich zeige euch gleich mal, was ich denke oder wo ich der Meinung bin, das waren vielleicht wichtige Dinge. Vielleicht starten wir mit dem ersten. Was denkt ihr, was hat der Mensch so zwischen 3000 vor Christus oder bis 3000 vor Christus, was hat der Mensch da gesucht? Was war das Bestreben des Menschen? Überleben, sehr gut, richtig, genau. Sicherheit, ja, Überleben und Gemeinschaft, Nahrung, Sicherheit, in einer Gruppe sein, für Nachkommen sorgen. Ich denke, genau das ist das, was der Mensch da gesucht hat in der frühen Zivilisation. Gehen wir mal kurz durch. Ich habe mal überlegt, genau, Suche nach Überleben und Gemeinschaft. Dann 3000 vor Christus bis 500 nach Christus, die Suche nach Ordnung und Weisheit, die antiken Hochkulturen, mal anfangen, etwas zu strukturieren. Zivilisation, Gesellschaft ein wenig mehr zu ordnen, als nur zu überleben. Aber es kam auch das erste Bewusstsein für was Übernatürliches dazu. Denn 500 bis 1500 Mittelalter, die Suche nach göttlichem Heil und Erlösung. Das Leben war nicht ganz so schön wie heute und es wurde auch viel ans Jenseits, ins Jenseits hineingedacht. Mensch, was ist das Leben hier schon auf dieser Welt? Ich brauche eine Hoffnung im Jenseits. Also das war sehr stark, diese Suche nach dem Jenseits, viel Theologie und Mystik ist da entstanden. Der vierte Zeitabschnitt, die frühe Neuzeit und Aufklärung, die Suche nach Individualität und Vernunft hat zugenommen. Also ne, das andere war natürlich auch immer noch da, aber was kam hinzu? Die Autonomie des Einzelnen, Wissenschaft, Reformation, Humanismus. Also das kam in der Suche des Menschen dazu. Fünfter Zeitabschnitt, Industrialisierung und Moderne, die Suche nach Fortschritt und Selbstverwirklichung. Wo es anfing, dass Beruf und materieller Wohlstand hinzukam. Also man hat eigentlich nicht nur an das Innere, an das seelische Heil, sondern was können wir denn auch Materielles uns aneignen. Es nahm aber auch die Sinnsuche zu, weil es immer mehr Krisen in dieser Welt gab. Es gab immer Krisen, aber da war das doch sehr, sehr greifbar. Und von 1945 bis heute die Suche nach dem Selbst, nach Sinn und auch nach globaler Verantwortung. Wir leben immer vernetzter, wir nehmen immer mehr wahr, wie geht es der Welt. Und wir suchen Frieden mit uns selbst, wir suchen nach Authentizität, wir suchen integer zu leben, mein Wohl, aber auch das Wohl des anderen und vielleicht der gesamten Schöpfung mitzudenken. Ihr dürft das gerne in einer Hausgemeinde diskutieren. Ich sage nicht, dass das genau so eingeteilt werden muss, aber einfach mal, um nachzudenken, was sucht der Mensch eigentlich oder wonach hat er vielleicht in der bisherigen Menschheitsgeschichte so gesucht. Ich habe da noch ein bisschen weiter überlegt und erinnerte mich an etwas, was ich in einem Coaching mal mitbekommen habe, was mir sehr geholfen hat und wollte euch das kurz vorstellen, weil wenn man die Suche oder das Bestreben des Menschen auf zwei wesentliche Punkte reduzieren würde, dann kämen diese beiden dabei raus. Zwei wesentliche Stimulationen, die den Menschen antreiben. Das eine ist Zugehörigkeit, ein Ort zu haben, wo ich sein kann, wo ich dazugehöre, wo ich wahrgenommen werde. Und das andere, ein Raum, wo ich etwas entwickeln kann, wo ich beitragen kann, wo etwas mehr wird, wo Wachstum da ist. Das sind zwei grundlegende Stimulationen, die fürs menschliche Hirn auch wichtig sind. Und es fängt bereits im Bauch der Mutter an. Im Embryostadium merken das bereits die Menschen, merken im Hirn, ich gehöre irgendwo dazu. Und hier ist aber auch eine Grenze, ich merke, ich wachse, es wird mehr, ich kann mehr Dinge tun. Also das stimuliert das Hirn. Danach sucht der Mensch auch immer wieder Zugehörigkeit und die Möglichkeit, sich zu entwickeln, zu lernen. Das mal als kurzer Einstieg zu dieser Frage, was sucht ihr, was suchst du? Ich bete noch kurz und dann lass uns den Bibeltext anschauen. Jesus, so wie wir das gerade eben gesungen haben, wollen wir alles vor dich hinlegen. All unsere Fragen, all unsere Suchen. Und wir wollen dieser Frage, die du uns stellst, was suchst du? Was suche ich eigentlich? Dem wollen wir Raum geben. Heiliger Geist, ich glaube, dass du uns heute etwas zeigen möchtest, etwas offenbaren möchtest. Dank dir, dass du da bist und dass hier ein Raum ist, wo wir dir begegnen können. Und das möchte ich aussprechen über jeden Einzelnen. Ob du im Livestream dabei bist, das später anhörst oder jetzt hier heute Morgen sitzt. Dass du Jesus heute begegnest und dass deine Suche bei ihm auf ein Ziel trifft.
Amen.
Schauen wir uns den Predigttext für heute an. Steht in Johannes 1, die Verse 35 bis 39. Am nächsten Tag stand Johannes an derselben Stelle und zwei von seinen Jüngern waren bei ihm. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, seht dort das Opferlamm Gottes. Die beiden hörten es und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um, sah, dass sie ihm folgten und fragte, was sucht ihr? Sie antworteten, wo wohnst du, Rabbi? Rabbi bedeutet Lehrer. Kommt, dann werdet ihr es sehen, antwortete er. Sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags. Kurz zusammengefasst, Johannes der Täufer nennt Jesus das Opferlamm Gottes und weist zwei seiner Jünger, also es waren Jünger von Johannes dem Täufer, auf ihn hin. Die beiden folgen Jesus, der sie fragt, was sucht ihr? Und lädt sie ein, mitzukommen und sie verbringen den Rest des Tages miteinander. Wir waren dieses Jahr, um jetzt diesen Text mal etwas einzuordnen, wir waren dieses Jahr schon häufiger im Johannesevangelium unterwegs. Es gab eine ganze Serie über Johannes 13 bis 17. Hört euch das gerne nochmal an. Ganz kurz, Johannesevangelium, hier wird Jesus als der Sohn Gottes, als der Mensch gewordene Sohn Gottes, der verherrlicht wird, vorgestellt. Und das Johannesevangelium ist ein bisschen anders als die anderen drei Evangelien. Es geht viel um Zeichen und Wunder. Es geht um einen starken Dualismus, den wir... Ah, hier ist nochmal ein Bild davon. Ich war nicht dabei, aber so stelle ich mir das vor. Genau, Jesus als der Mensch gewordene Sohn Gottes, der verherrlicht wird. Es geht um Zeichen und Wunder. Das ganze Evangelium von Johannes hat einen starken Dualismus. Also es geht um Licht und Finsternis, es geht um Leben und Tod. Und dann gibt es noch viele andere Beispiele, wo über diesen Dualismus gearbeitet wird. Es ist ein sehr komplexes Griechisch. Es ist anders als die anderen drei Evangelien. Und es ist auch sehr bewusst so. Wir finden die Ich-Bin-Worte von Jesus. Auch das ist eine Besonderheit. Und wenn wir jetzt auf das erste Kapitel schauen, in dem wir jetzt unterwegs sind, es gibt diesen Prolog, diese Ankündigung vom Mensch gewordenen Sohn Gottes. Jesus wird mit 7 verschiedenen Titeln im ersten Kapitel beschrieben oder vorgestellt. Und das Interessante ist, es tritt aber erst einmal Johannes der Täufer auf. Das ist die erste Person, die so beschrieben wird und die auch etwas spricht. Und es bringt für unsere Verse heute zwei, auch mehrere, aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf zwei Besonderheiten mit sich. Denn wenn Johannes die erste Person ist, die anfängt zu sprechen und die hier redet und von der geschrieben ist, Johannes der Täufer, dann ist diese Verse hier, die wir gelesen haben, sind die ersten Worte, die Jesus selbst im Johannesevangelium spricht. Das ist erstmal wichtig, dass das Erste, was wir von Jesus in diesem Kapitel oder im gesamten Buch im Johannesevangelium lesen, sind diese Worte, was sucht ihr? Und ich glaube, das ist kein Zufall. Das andere, was sehr interessant ist, ist, diese Begebenheit ist gleich die Situation, wo die ersten Jünger zu Jesus finden. Also das sind zwei wichtige Dinge, wenn wir diese Verse lesen. Es ist das erste Mal, dass Jesus überhaupt spricht im Johannesevangelium. Das erste, was er sagt, ist diese Frage, was sucht ihr? Und es ist die Szene, wo die ersten Jünger zu ihm kommen. Wichtig, das im Kopf zu behalten. Kommen wir aber mal auf das Wort, um das es heute eigentlich gehen soll. Was sucht ihr, was suchst du? Zeteo, das ist das griechische Wort, das hier für suchen gebraucht wird. Das Wort kommt vor allem sehr viel im Johannesevangelium vor, auch in den anderen Evangelien, aber man sieht schon eine starke Häufung im Johannesevangelium. Es beschreibt meistens wirklich eine örtliche Suche oder jemand oder etwas wird gesucht. Das ist ein relativ geläufiges Wort, deswegen kommt es auch öfter vor. Herodes suchte nach dem Kind, die Volksmenge suchte Jesus, aber die Pharisäer suchten auch nach einer Möglichkeit, Jesus in Bedrängnis zu bringen oder ihn zu stellen. Was aber auch interessant ist, dieses Wort wird in zwei sehr wichtigen Versen gebraucht, nämlich wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden. Da merken wir, da geht es schon auch noch um eine andere Suche. Und es ist das gleiche Wort, das in diesem Vers trachtet oder sucht zuerst nach dem Reich Gottes. Also es ist ein Wort, das nicht nur, ich gucke jetzt mal, wo etwas ist, sondern es geht auch noch tiefer. Eine tiefere Suche, ein Nachfragen, ein Verlangen. Und ich verstehe die Frage von Jesus eigentlich genau in dieser Bandbreite. Vielleicht wusste er selber gar nicht genau, wie tief die Frage gehen soll und hat es den Jüngern überlassen. Aber genau in dieser Bandbreite können wir diese Frage von ihm irgendwo einordnen. Was heißt das jetzt für uns, wenn Jesus diese Frage stellt, was suchst du, was sucht ihr? Stell dir vor, du kommst zu Jesus und er stellt genau diese Frage. Stefan, was suchst du? Enrico, was suchst du? Eli, was suchst du? Was macht das mit uns und was sagt es über Jesus aus, wenn er dir genau diese Frage stellt? Was suchst du? Zwei Gedanken dazu. Der erste, was antworten wir? Was antwortest du? Was antworte ich auf diese Frage? Und eben das zweite, wozu stellt er diese Frage? Auf den ersten Gedanken kann ich dir keine Antwort geben. Das musst du selber für dich rausfinden, was deine Antwort an Jesus ist. Und wir erfahren das auch gar nicht so ganz genau aus dem Bibeltext, was die Jünger da bewegt hat. Ich gehe noch auf die Gegenfrage oder auf das, was sie antworten, ein. Aber so wirklich deutlich wird es eigentlich nicht, was sie denn genau gesucht haben. Und genauso ist es an dir zu überlegen, was ist deine Antwort auf diese Frage von Jesus. Vielleicht suchten sie genau die Antwort, die er gegeben hat. Kommt mit, verbringt Zeit mit mir. Vielleicht hatten sie gar nicht die Absicht, jetzt ein großes Gespräch zu führen, sondern wollten einfach wissen, wo sie weiterreden können. Deshalb möchte ich mich jetzt erstmal auf diese Frage konzentrieren oder auf den Gedanken konzentrieren, was sagt diese Frage, die Jesus stellt, über ihn selbst aus? Und was macht das mit uns? Das Erste, wenn jemand eine Frage stellt oder wenn eine Frage gestellt wird, dann setzt es grundsätzlich ein Interesse voraus. Das ist der Unterschied zu einer Antwort. Eine Antwort ist eine Einbahnstraße. Ich mache meine Meinung deutlich und ich sage nicht, dass Antworten schlecht sind. Aber damit teile ich mich erst einmal mit und dann ist das okay. Eine Frage setzt aber ein Interesse von mir voraus. In aller Regel zumindest. Und es eröffnet den Dialog. Und genau das tut Jesus hier. Ihn interessiert der Grund, warum diese zwei Männer ihm nachfolgen. Was sucht ihr hier? Was sucht ihr bei mir? Er hat Interesse. Jesus interessiert sich für Menschen. Er interessiert sich für die Jünger, er interessiert sich für dich, er interessiert sich für mich. Er fragt nach und zieht dich damit in eine Beziehung, in einen Dialog. Was suchst du? Egal, was dich in diese Begegnung mit Jesus treibt, egal, was die Jünger genau angetrieben hat, er möchte es wissen. Jesus drehte sich um, sah, dass sie ihm folgten und fragte, was sucht ihr? Sie antworteten, wo wohnst du, Rabbi? Rabbi bedeutet Lehrer. Kommt, dann werdet ihr sehen, antwortete er. Sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags. Was wir noch über Jesus sehen, er hört zu. Er geht auf das, was sie sagen, ein. Und da sollten wir jetzt nochmal etwas genauer hinschauen, weil so ganz schlüssig ist es ja eigentlich nicht. Warum? Nun, die Anrede Rabbi ist einfach ein Zeichen des Respekts. Das kann man sich noch erklären. Nur das Wort für wohnen und warum sie jetzt fragen, wo wohnst du, ist dann doch etwas, also ich bin da zumindest hängen geblieben und habe mir schon die Frage gestellt, hätten sie nicht irgendwie auch was anderes antworten können? Also wo wohnst du ist ja jetzt, was hat sie da getrieben? Das Wort für wohnen heißt tatsächlich auch wohnen, es kann aber auch heißen, wo verweilst du? Wo hältst du dich auf? Wo wartest du auf etwas Besonderes? Wir wissen nicht genau, mit welcher Absicht sie diese Frage gestellt haben. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Das eine könnte sein, dass sie überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass Jesus jetzt Zeit hat und wirklich wissen wollten, wo hältst du dich denn auf, damit wir weiter mit dir sprechen können. Ist vielleicht das Naheliegendste. Ich denke nicht, dass sie wissen wollten, in welchem Stockwerk und wo genau wohnst du da jetzt? Ich glaube nicht, dass sie das wissen wollten. Wie sieht dein Zimmer aus oder irgendwie sowas? Wie ist deine Adresse? Vielleicht haben sie aber tatsächlich auch tiefer gefragt, wo bist du? Wo ist dein Herz? Wie ist dein Herz? Wo wohnst du? Was macht dich aus? Wir wissen es nicht genau. Ich halte den ersten Gedanken für vielleicht etwas realistischer, dass sie gedacht haben, Jesus hat gar nicht so viel Zeit. Sag uns einfach, wo du dich aufhältst. Wir wollen nämlich mit dir sprechen. Wir wollen Zeit mit dir verbringen. Wir wollen von dir lernen. Die Reaktion von Jesus zeigt aber, auf eure Suche und das, was ihr mir antwortet, gebe ich euch eine Antwort, gebe ich euch eine Reaktion. Kommt, dann werdet ihr es sehen. Das ist eine Einladung, die er ausspricht. Kommt, dann werdet ihr es sehen. Komm und seh. Sehen heißt hier erkennen, erfahren, wahrnehmen oder auch erleben. Das, was sie antreibt, Jesus nachzufolgen, das, was sie an Fragen, an Suche mitbringen, lädt Jesus ein und sagt, hey, komm und erfahre, erlebe das. Ich werde dir jetzt nichts erzählen, sondern komm, sei einfach bei mir. Ich lade dich ein. Was heißt das jetzt runtergebrochen für uns? Das Erste, Jesus interessiert sich für mich, er interessiert sich für dich. Das Zweite, Jesus nimmt sich Zeit für mich, er nimmt sich Zeit für dich, er hört zu. Und das Dritte, Jesus lädt mich ein. Und daraus folgt eine sehr wichtige Konsequenz, nämlich Jesus' Nachfolge ist niemals anonym. Du kannst Jesus nicht einfach unbemerkt hinterhergehen. Du kannst nicht einfach so hinter ihm hertrotten und sagen, okay, ich schaue mir das jetzt irgendwie mal ein bisschen an. Es wird der Punkt kommen, wo er sich umdreht und dich fragt, was suchst du? Es wird immer diesen einen Punkt immer wieder geben. Ich sage nicht, dass das einmal passiert. Er dreht sich immer wieder um und fragt, was suchst du gerade? Ich will dich einladen, begegne mir in deiner Suche. Aber es kann nicht anonym bleiben. Wenn wir Jesus hinterher gehen, dann wird er sich immer wieder umdrehen und fragen, wo bist du? Was suchst du? Ich will dir begegnen. Und diese Begegnung, diese Einladung, die verändert das Leben fortwährend. Einer der Jünger war übrigens der Bruder von Simon Petrus. Es war Andreas. Und der ist sofort zu seinem Bruder gelaufen und hat gesagt, ey, da müssen wir sofort hingehen. Diese Begegnung mit Jesus, dieses Interesse von ihm und diese Einladung, komm und sieh, das verändert das Leben fortlaufend. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese zwei Grundbestrebungen des Menschen, wonach sucht er oder was stimuliert uns, was ist uns wichtig? Zugehörigkeit und Entwicklung. Ich fand es ganz schön, Johannes Hartl hat in seinem Buch Eden Culture das noch etwas ergänzt. Er nennt da drei Aspekte. Das ist einmal Verbindung, das kann man mit Zugehörigkeit zusammenbringen. Sinn, sinnstiftend heißt, ich habe eine Perspektive. Das hat für mich zu tun mit Entwicklung. Und er bringt noch einen dritten Begriff rein und das ist Schönheit. Schönheit ergänzt das Ganze nochmal um diesen Faktor, eine zweckfreie Freude zu verspüren oder eine Erfüllung ohne einen Zweck. Und ich glaube, der Mensch sehnt sich danach. Ich glaube, er nimmt das Beispiel Kunst. Und es erfüllt uns einfach, ohne einen größeren Zweck in dem Sinne zu erfüllen. Und ich glaube, wir Menschen sehnen uns danach. Was kann ich tun, um meine Suche mit Jesus in Einklang zu bringen? Ich glaube, das Erste, was wirklich wichtig ist und gerade vielleicht für uns, wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, wenn wir schon lange in Gemeinde unterwegs sind, mache dir bewusst, dass du auf der Suche bist. Ich glaube, wir wischen das oft so schnell weg und sagen, ach nee, bin ich ja gar nicht, ich habe ja schon alles gefunden, ich habe alles gewonnen. Ich glaube, es ist wichtig, sich zuzugestehen, dass wir vielleicht in bestimmten Lebensbereichen oder auch grundsätzlich immer wieder auf der Suche sind. Und es ist wichtig, sich das zuzugestehen. Klingt banal und trotzdem ist es etwas, was dich antreibt. Vielleicht suchst du gerade Ablenkung, weil der Rest im Leben einfach anstrengend ist. Aber du suchst etwas. Es treibt dich an, weil du dich vielleicht gewissen Themen noch nicht stellen möchtest. Vielleicht sitzt du hier im Gottesdienst, weil du Gottesdienst ja prinzipiell gut findest, aber wonach du eigentlich suchst, ist einfach wahrgenommen zu werden. Vielleicht suchst du auch Anerkennung, weil dir das da, wo du dir das wünschst, wo du das bräuchtest, in der Familie, im Job oder wo auch immer, weil du es da nicht bekommst. Aber du suchst etwas. Das Zweite, was uns hilft, unsere Suche in Einklang zu bringen, ist, Jesus zu begegnen und ihm zu benennen, was wir dann eigentlich suchen. Und wenn wir das Erste geschafft haben, uns zuzugestehen, dass wir etwas suchen und das auch zu benennen, dann ist das ein Schritt, der folgt. In der Begegnung mit Jesus auf diese Frage, die er dir stellt, was suchst du, auch zu antworten, was suche ich denn eigentlich? Was treibt mich wirklich an? Und da ehrlich zu sein. Was beschäftigt mich wirklich? Was ist das Erste, was mich morgens aus dem Bett bringt? Ich weiß, die Frage habe ich schon mal gestellt und dann hat irgendjemand Harndrang gesagt. Das ist es jetzt vielleicht nicht. Aber auch solche, ich meine, wir sind halt ganz normale Menschen und das ist, gehört sicherlich genauso dazu. Aber wenn wir diese Frage noch etwas tiefer stellen, was treibt dich an? Was suchst du? Es ist wichtig, sich dem zu stellen. Mir hilft es manchmal, Jesus das nicht nur zu erzählen, sondern es einfach aufzuschreiben. Meine Suche, was suche ich eigentlich? Und es Jesus zu schreiben. Und das Dritte, lass dich rufen und gib Raum für Veränderung. Jesus sieht deine Bedürfnisse und er bügelt sie nicht einfach weg und sagt, ah, ist ja egal, was du eigentlich suchst. Und trotzdem habe ich für mich festgestellt, immer wenn ich mit meiner Suche, mit meinem suchenden Herz vor Jesus komme, beantwortet er meine Suche eigentlich immer auf eine andere Art und Weise und trotzdem genau richtig und gut. Aber das geht nur, wenn ich Raum für Veränderung zulasse. Er bügelt meine Suche nicht ab, aber oft beantwortet er sie anders, als ich mir das erhofft habe oder als ich mir das vorher vorgestellt habe. Und da gilt genau diese Einladung. Daniel, komm und sieh. Mit all dem Suchen, das du gerade in dir hast, komm und sieh. Das ist eine Einladung von Jesus an dich. Komm und sieh. Und es gilt dir genauso, wenn du gerade deine Suche gar nicht formulieren kannst und selber gar nicht weißt, was du suchst. Auch dann gilt diese Einladung. Dann fang mit dem letzten Schritt an. Das ist bei Jesus auch okay. Einfach zu sagen, ich weiß gar nicht, was mich eigentlich gerade antreibt. Dann gilt diese Einladung dir, komm und sieh. Ist das immer so einfach? Nein. Warum kam Jesus in diese Welt? Weil wir Erlösung brauchen, weil wir Erlösung suchen. Und es nennst du vielleicht manchmal anders, aber ich glaube, jeder Mensch sucht irgendwo Erlösung. Das war in diesem Zeitabschnitten, es war immer die Frage nach, wo finde ich wirklich Sinn? Und wo finde ich ein Heil? Wo finde ich Erlösung? Weil nach und nach stellen wir fest, es läuft eben nicht alles prima in meinem Leben. Und wir suchen es dann woanders, in der Selbstverwirklichung oder in der Karriere. Und ich sage nicht, dass das grundsätzlich falsch ist, sich danach auszustrecken. Und trotzdem gibt es gewisse Dinge, die ich nur bei Jesus finde. Und zum Schluss möchte ich euch noch 2, 3 Einblicke in Daniels Suche geben. Also in meine Suche. Eine erste Suche, und das habe ich schon mal erwähnt, ist nach Unabhängigkeit. Ich habe einen sehr starken Drang danach, Dinge zu tun und zu helfen, um etwas, um mich einzubringen, um mich einzusetzen, um etwas zu verändern, um etwas gut zu machen. Ich habe da einen hohen Anspruch an mich selbst und möchte mir damit helfen, möchte meiner Familie helfen und möchte anderen helfen. Ich sehe mich als fähig, ich sehe mich als gesund und sehe es als meine Aufgabe, beizutragen. Und wenn es mir gut geht, dann möchte ich auch anderen helfen, die aus welchen Gründen auch immer gerade nicht für sich sorgen können. Das ist ein ganz starker Drang in mir. Und es ist auch ein Drang hin zu einer Unabhängigkeit. Das große Problem ist, ich kann es nicht ab, wenn ich um Hilfe bitten muss, weil ich mich ja eigentlich als gesund und fähig sehe und als derjenige, der anderen helfen möchte oder muss. Da beauftragt mich niemand, das ist mein eigener Anspruch. Ich möchte anderen Menschen helfen. Und ich merke, das zieht mich aber manchmal in so eine starke Unabhängigkeit, dass ich merke, das funktioniert nicht, so wurde ich nicht gemacht. Und was ich eigentlich suche, ist eine bedingungslose Annahme bei Jesus. Und erst dann merke ich, dass ich diese Unabhängigkeit, dass ich diesen Drang danach, Dinge zu tun, zu helfen, besser zu machen, wirklich zur Ruhe bringen kann. Wenn ich bei Jesus ankomme und ich merke, hier bin ich mit meinen Stärken und auch den Schwächen, die irgendwo auch da sind, darf ich einfach sein. Es fällt mir dann nicht so leicht, aber das ist mal ein Beispiel von meiner Suche, wo ich nach Unabhängigkeit suche. Und Herausforderungen und merke, ich werde erst ruhig, wenn ich sie wirklich bei Jesus finde. In einer viel stärkeren Abhängigkeit. Ich kriege eine neue Freiheit dadurch, dass ich eine Begrenzung erfahre. Klingt komisch, ist aber so. Eine zweite Sache, die Suche nach Anerkennung. Und es ist jetzt ein schmaler Grat zwischen eine Gemeinschaft zu haben, eine Gruppe von Menschen, die mich so annimmt, wie ich bin. Mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen und wo ich gewertschätzt werde und auch anerkannt bin. Und es ist gut und es ist wichtig, weil wir genauso geschaffen sind. Und zu sagen, das finde ich ja immer bei Gott, kannst du sagen, aber so hat Gott uns nicht geschaffen. Er hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen. Und es ist ein wichtiger Teil, dass wir genau diese Anerkennung und die Wertschätzung auch von anderen Menschen bekommen. Es gibt aber auch die andere Seite, wo ich mich über meine Leistung so stark definiere und Anerkennung für das, was ich tue, bekommen möchte. Und mir ging das so, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, weil ich mich beweisen wollte. Ich wollte zeigen, ich bin es wert, von euren Spendengeldern bezahlt zu werden. Und es war eine ganz, das war ein ganz starkes Ziehen in mir, zu sagen, ich muss ja jetzt was leisten und ich muss liefern. Und habe mich natürlich ein Stück weit auch durch jede gute Sache, durch jede gute Mail, durch jedes nette Wort, das ich bekommen habe, definiert. Ich darf aber meinen Selbstwert davon nicht abhängig machen. Und es ist ein schmaler Grat. Ich sage nicht, dass das komplett falsch ist. Wir sind so geschaffen, dass wir die Anerkennung und die Wertschätzung voneinander brauchen. Und trotzdem ist es nicht das, woraus ich meine Identität ziehe. Und ein letztes Beispiel. Ich habe vor ein, zwei Monaten ein kleines Online-Game, also ein Handyspiel, angefangen. Und ich bin eigentlich jemand, ich lösche das immer gleich wieder und ich habe da auch immer so ein Zeitlimit und muss dann immer Debo fragen, kannst du bitte den Code eingeben, weil ich den Code nicht kenne. Das heißt, ich weiß schon, dass ich auf solche Dinge anspringe. Und es ist interessant, dieses Spiel, da geht es darum, dass man eine Siedlung baut und ihr wisst, ich bin eigentlich Stadtplaner, nicht eigentlich, ich bin Stadtplaner und darf hier aber gerade Gemeinde leiten und trotzdem gehört dieses Stadtplanen und Gestalten auch zu mir. Und da geht es darum, dass man eine Siedlung plant und dass man sich dann in Allianzen zusammenschließt und Ressourcen sucht und dann anderen Leuten die Ressourcen wegklaut und da kämpft und so weiter und so fort. Wer das wissen will, welches Spiel das ist, kann später noch auf mich zukommen. Das Interessante ist, diese Grundbedürfnisse nach Zugehörigkeit und Entwicklung kommen in diesem Spiel komplett zum Tragen. Komplett. Ich möchte einer Allianz zugehörig sein. Das sind irgendwelche Avatare, irgendwelche Bilder von Menschen, die ich überhaupt gar nicht kenne, aber es fühlt sich gut an, da dabei zu sein. Ich bin nicht alleine. Ich kann mich verteidigen. Und ich kann anderen helfen. Ich kann einen Unterschied machen. Ich kann etwas entwickeln. Ich kann was bauen. Es sind zwei ganz simple Dinge, Zugehörigkeit und Entwicklung. Das ist eine Suche. Und es funktioniert. Gar nicht überraschenderweise, es funktioniert sehr, 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 sehr gut. Und ich war so an diesem Punkt, wo ich das eigentlich aufhören wollte, weil ich gemerkt habe, Mann, das ist ja echt relativ viel. Allerdings ist jetzt was passiert, ich wurde zum Allianzführer mit berufen. Und die wissen auch, dass ich Pastor bin. Und jetzt bin ich der Pastor, der Allianzführer ist. Und das Interessante, was jetzt passiert ist, dass auf einmal die Anonymität fällt. Und ich in diesem, es gibt einen Allianz-Chatroom, wo wir dann irgendwelche Sachen schreiben. Und was aber interessant ist, ist, dass Leute anfangen, in diesen privaten Räumen mir zu schreiben. Und das hat überhaupt gar nichts mit dem Spiel zu tun. Und ich habe gerade ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo mich das hinführen wird, weil das ist überhaupt nicht mehr anonym, sondern Leute schreiben mir, wie sie heißen und schreiben über ziemlich heftige Themen, wo ich denke, wow. Was ist denn hier jetzt passiert? Zugehörigkeit und Entwicklung. Ich weiß gerade selber nicht so ganz, wie ich damit jetzt umgehen soll, aber es ist interessant, dass die Suche von Menschen durch so ein Spiel stimuliert wird und Leute da auf einmal anfangen, wirklich etwas zu finden. Das macht diese Spiele auch so ungemein gefährlich. Also ne, ich muss mal wirklich vorsichtig sein. Ich bin dankbar, dass ich da dieses Zeitlimit immer drin habe. Oder kann ich abends jetzt Debo nicht immer fragen, hey, mach mal, es kommt nicht so gut. Aber man merkt, der Mensch sucht nach Zugehörigkeit und Entwicklung. Als Menschen suchen wir, und ich glaube, dass wir erst bei Jesus anfangen, die ganz tiefen Dinge wirklich zu finden. Zugehörigkeit, Wachstum und auch Erfüllung. Es ist normal, dass wir suchen, und ich mache dir Mut, deine Suche zu benennen. Was auch immer es gerade ist. Denn das Gute ist, bei Jesus bleibst du nicht anonym. Und das ist gleichzeitig die Herausforderung, wenn er dir die Frage stellt, was suchst du? Amen. Steh doch noch kurz auf. Jesus, ich danke dir, dass hier, wenn wir uns dir stellen, wenn wir auf dich schauen, wenn wir anfangen, dir nachzulaufen, vielleicht auch erstmal hinterher zu stolpern oder eigentlich gar nicht wissen, warum wir an diesem Ort sind und irgendwie in deiner Nähe sind, ich danke dir, dass es aber nicht anonym bleibt. Und so viel uns das manchmal auch kostet und wir merken, eigentlich wollte ich einfach nur hier mal zugucken. Bei dir ist es immer mehr als zugucken, weil du uns anschaust und unser Herz siehst und uns fragst, was suchst du? Ich danke dir genauso für diese Einladung. Komm und siehe. Und ich möchte dir das zusprechen, gerade wenn du hier stehst und sagst, ich kann meine Suche eigentlich gerade nicht benennen. Ich weiß gar nicht, was ich genau suche. Und ich kann das jetzt Jesus auch nicht sagen. Dann möchte ich dir das zusprechen, dass du natürlich mit diesem dritten Schritt anfängst. Einfach seiner Einladung an dich zu folgen. Komm und siehe, komm und erlebe. Komm, du unruhiges Herz, komm in seine Nähe und find Ruhe bei ihm. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl zusammen feiern und ihr könnt gern stehen bleiben. Und ich möchte euch einfach diese Frage, was suchst du, trotzdem aussetzen. Bewegt es vor dir und nimm diese Frage mit ins Abendmahl. Ich glaube, das ist ein sehr guter Ort, um vor Jesus zu treten. Vielleicht auch konkret die Frage zu stellen, was suchst du im Abendmahl? Und ich bin absolut überzeugt davon, dass du Jesus gleich begegnen wirst. Und egal, was du gerade suchst, du wirst bei ihm unheimlich viel finden.